Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hannover ist für die kommenden Tage wieder der Treffpunkt der Industrie. Rund 4000 Aussteller aus 60 Ländern zeigen bis Freitag Neuheiten aus Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und Klimaschutztechnologien. Bereits im Vorfeld und nicht zum ersten Mal kritisiert der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, die Arbeit der Bundesregierung. Notwendig sei schnellstens beherztes und vor allem geschlossenes Handeln, um die deutsche Industrie wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Hallo Sophie.
Hi Christoph.
Hannover, deine Heimatstadt.
Ja genau, das freut mich natürlich, dass wir Hannover hier im Podcast haben. Das Thema, das auch bei der Messe in Hannover nicht klein zu reden ist, freut mich aber leider etwas weniger.
In den vergangenen Jahren, da hat Deutschland, einst bekannt für seine robuste Wirtschaft und den ausgeprägten Leistungsgedanken, mit einer zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderung zu kämpfen, mit einer sklerotischen Schwäche.
Wir hören nochmal, was Olaf Scholz selbst in Hannover dazu gesagt hat.
Die Hannover Messe findet in Zeiten statt, die von außerordentlichen Herausforderungen geprägt sind, Kriege, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir müssen die Digitalisierung gestalten, wir müssen dafür Sorge tragen, dass der menschengemachte Klimawandel aufgehalten wird. Und das geht nur mit Wachstum, mit Wohlstand und mit technologischen Innovationen, zu denen die Unternehmen aus Deutschland und viele andere, die hier ihre Produkte und Dienstleistungen zeigen, besonders geeignet sind.
Ein Land, das einst als Motor der europäischen Wirtschaft galt, findet sich nun in einer prekären Situation wieder. Die Wirtschaft schwächelt, es gibt kaum noch Wachstum und Vorreiter, das sind wir schon lange nicht mehr. Selbst Indien könnte die deutsche Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren überholen und Deutschland von Platz 3 auf Platz 5 der internationalen Rangliste zurückdrängen.
Dieser Wandel wirft Fragen auf und signalisiert eine tiefere Verschiebung in den Grundfesten des deutschen Wirtschaftsmodells. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Ursachen und Folgen dieses Rückgangs zu verstehen. Insbesondere in Bezug auf den traditionellen deutschen Leistungsgedanken, der als integraler Bestandteil der nationalen Identität angesehen wurde.
Deswegen wollen wir in dieser Folge des Hi-Podcast nach zwei Folgen über Kernfusion einmal die aktuellen Entwicklungen hier in Deutschland unter die Lupe nehmen. Auf geht's!
Auf geht's!
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Leistung, wie eine deutsche Tugend aus der Mode gekommen ist.
Traditionell halten sich viele große Unternehmen mit politischen Kommentaren immer sehr zurück. Aber das ändert sich jetzt. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands ist für viele ein Grund, sich entgegen des üblichen Auftretens klar zu positionieren.
Beispielsweise konnten wir das jetzt sehen von Joachim Wenning. Er ist Vorstandschef der Münchner Rückversicherung, also der Munich Re. Er drängte in einer Rede vor der Hauptversammlung auf weitreichende wirtschaftliche Reformen. Und zwar mit Formulierungen, die so deutlich waren, wie man es von dieser Adresse kaum gewohnt ist. Gehalten hatte diese Rede, wie gesagt, bei der diesjährigen Hauptversammlung. Er beklagte die Stagnation bei der Industrieproduktion und den Abfluss von Kapital ins Ausland. Investitionskapital. Im Augenblick fließen Milliarden pro Woche ab, die früher hier in Deutschland investiert worden waren.
Joachim Wenning forderte ein umfassendes Reformprogramm für Deutschland, das auch unpopuläre Entscheidungen beinhalten müsse. Dabei verwies er auf die Agenda 2010 als letztes bedeutendes Reformvorhaben vor mehr als 20 Jahren und betonte die Notwendigkeit einer ähnlichen Initiative für die kommenden Jahrzehnte.
Ganz besonders interessant, er kritisierte nicht nur den Abfluss von Kapital, das ist nun mal die Sache der Investoren, die müssen selber entscheiden, wo sie ihr Kapital hinstecken und Kapital ist bekanntlich so flüchtig wie ein Reh. Joachim Wenning konkretisierte seine Forderung und forderte, und das ist wirklich bemerkenswert, eine Verlängerung der Arbeitszeit. Ja, richtig gehört. Arbeitszeitverlängerung, nicht Arbeitszeitverkürzung. Alle Welt spricht in Deutschland immer über Arbeitszeitverkürzung, über Work-Life-Balance. Hier traut sich jemand und geht nach vorne und fordert eine Verlängerung der Arbeitszeit, insbesondere, so Joachim Wenning, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der in den kommenden 25 Jahren erheblichen Einfluss haben wird.
Ja, die durchschnittliche Jahresarbeitszeit pro Erwerbstätigen in Deutschland ist in den vergangenen 60 Jahren erheblich gesunken. Schauen wir auf den internationalen Vergleich, dann sehen wir, dass sogar in Ländern wie Frankreich oder Italien mehr gearbeitet wird als in Deutschland.
Ausgerechnet Länder wie Frankreich und Italien, denen wir in deutscher arroganter Haltung oft vorwerfen, dass ihnen deutsche Vita wichtiger ist als harte Arbeit, die lassen uns nun nach Arbeitszahl, nach geleisteter Stundenzahl weit zurück. Joachim Wenning ist mit seiner Kritik nicht allein. Jetzt äußerte sich gerade BASF-Chef Martin Brudermüller gegen Ende seiner Amtszeit. Er scheidet nach 6 Jahren als Vorstandsvorsitzender und über 25 Jahren im Vorstand aus. Er zählt mit zu den prominentesten Stimmen der deutschen Wirtschaft und auch er äußert starke Besorgnis über den Zustand der Industrie und die mangelnde Reaktion der Bundesregierung auf genau diesen Zustand. Deutschland, so sein Argument, verliere international an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und brauche dringend eine aktivere Industriepolitik. Brudermüller fordert daher einen umfassenden politischen Anlauf, um das Land wieder zukunftsfähig zu machen.
Brudermüller weist auf die Herausforderungen hin, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. Darunter hohe Energiepreise, zunehmende Regulierungen und geopolitische Krisen.
Und wie reagiert die Politik darauf? Die FDP hat gerade eben in diesen Tagen ein Grundsatzpapier zur Reform der Wirtschaft, ein 12-Punkte-Programm vorgelegt. Also sie äußert sich sehr deutlich. Der restliche Teil der Ampel, also vor allen Dingen die Grünen und die SPD, halten sich aber weitestgehend bedeckt. Ganz anders die Stimmen aus der Opposition, vor allen Dingen bei der CDU. Wir hören ein Weltinterview mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Die Politik ist also gefragt, vor allem natürlich aktuell die Ampelregierung. Aber es ist ein Thema, das auch die Union umtreibt. Meine Kollegin Leonie von Randow konnte über die mauen Prognosen mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprechen.
Der Motor der deutschen Wirtschaft stottert seit 2 Jahren inzwischen und eine echte Entwarnung konnten auch die Wirtschaftsforscher heute nicht geben. Ganz im Gegenteil, sie haben ihre Konjunkturprognose ja sogar noch mal nach unten korrigiert. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem CDU-Generalsekretär, mit Carsten Linnemann. Guten Tag, Herr Linnemann.
Hallo, Frau von Randow.
Sprechen wir zunächst also einmal über die Frage, was genau jetzt schiefläuft. Warum haben wir nur ein Mini-Wachstum von 0,1% im Augenblick?
Natürlich ist es so, dass die Weltmärkte auch nicht gut laufen. Trotzdem sieht man relativ gesehen, dass Deutschland das einzige Land ist, weltweit unter den Industrieländern, was so schlecht läuft und so schrumpft. Innerhalb Europas spricht sich rum, dass Deutschland wirklich, ja, das Land ist, was alle anderen eigentlich aufhält, um nach vorne zu kommen. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir hier die Kurve kriegen, dass wir wieder optimistisch sind. Und das geht nicht, das kommt nicht irgendwo her, sondern das geht nur, wenn man einen Plan hat. Und dieser Plan fehlt.
Was muss denn ganz konkret passieren, damit der Motor wieder schnurrt sozusagen?
Eigentlich müsste es sowas geben wie ein Ruck durch Deutschland. Das war Hermann Herzog, ist schon etwas länger her. Dann kam damals Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 gemacht hat, nur auf den Arbeitsmarkt. Und jetzt bräuchten wir eine Agenda 2030, die wirklich breit angelegt ist. Die Themen liegen doch auf der Straße. Fachkräfte, Bürokratie, Steuern, Energiekosten. Wenn ich da ein Paket mache, möglichst noch breiter, Bildung noch mitnehmen, im Deutschen Bundestag mich als Kanzler stelle, eine Ruckrede halte und sage, diese 10 Punkte oder diese 5 oder 7 Punkte müssen wir jetzt angehen, dann wird es uns auch wieder besser gehen, dann können wir den Wohlstand halten, dann können wir positiv, optimistisch in die Zukunft schauen. Das wäre jetzt an der Zeit, dies zu tun.
Die Ökonomen, die ja heute eben noch mal ihren Bericht vorgestellt haben, die haben kritisiert, dass auch die Uneinigkeit innerhalb der Ampel Anteil daran hat, dass es nicht vorangeht, weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlt, weil es eben keinen Konsens gibt in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wie groß, denken Sie, ist der Anteil der Ampel an dieser Lage?
Planungssicherheit ist immer das A und O. Ich meine, wir reden ja immer darüber, wie haben wir in den 16 Jahren regiert. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Aber was wir nie gemacht haben, ist den Menschen so die Planungssicherheit genommen. Die Menschen in Deutschland, wenn noch einer baut, baut ein Haus und von heute auf morgen wurden die KfW-Gebäudesanierungsprogramme gestoppt. Die Menschen kaufen sich E-Autos. Ich glaube, 62.000 kaufen sich ein E-Auto in dem Glauben, sie kriegen eine Prämie vom Staat in Höhe von 4.500 €. Von heute auf morgen gestoppt. Jetzt von heute auf morgen die Landwirte belassen und vieles mehr. Ich glaube, das ist das Kernproblem dieser Regierung. Die Menschen wissen nicht, was morgen ist. Die Unternehmen wissen es nicht. Welches Unternehmen investiert in Deutschland, wenn es nicht weiß, wie es im halben Jahr oder in einem Jahr aussieht? Da muss dran gearbeitet werden, ja.
Der Motor der Wirtschaft stottert, Carsten Linnemann, fordert klare Maßnahmen. Die CDU wittert ihre Chance bei den anstehenden Wahlen. Jetzt, die Plakatierung hat begonnen, bei der Europawahl vom 6. bis zum 8. Juni und dann natürlich bei der Bundestagswahl im kommenden September, also September 2025. Die Schwäche der Regierung, das interpretiert die CDU als Chance für sich und weist auf viele Sachthemen hin, die sie anders machen würde.
Und er spricht von einer Ruckbewegung, die es geben muss. Aber ist das überhaupt möglich und wie müsste diese aussehen? Und was sagt eigentlich die Ampel zu all dem? Müsste die, wenn schon keine Lösung parat, wenigstens etwas dazu zu sagen haben? Im Gegenteil. Die Kritik an der Bundesregierung nimmt daher immer stärker zu. In der Folge gehen immer mehr Wirtschaftsverbände in Deutschland auf Konfrontationskurs mit Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und an der Stelle einflechten möchte ich ganz kurz ein Zitat von Friedrich Nowotny, mittlerweile 94 Jahre alt. Wir kennen ihn als den Moderator oder viele kennen ihn noch als den Moderator des Berichts aus Bonn, lange einer der wichtigsten politischen Journalisten des Jahres. Und der Spiegel hat ihn in seiner Online-Ausgabe gerade befragt, was er von der Kommunikationsfähigkeit der Bundesregierung hält. Und ich zitiere Friedrich Nowotny, Zitat: Noch nie war die Kommunikation einer Bundesregierung so miserabel wie der jetzigen. Das schmeißt einen ja wirklich aus allen Gleisen. Das sind alles Kommunikationsnullen. Sie mögen alle den Willen haben, das Beste aus ihrer Position zu machen. Davon gehe ich einmal aus. Sie machen ja auch eine ganze Menge, aber ehe es zustande kommt, ehe die drei sich einigen, ganz schrecklich. Ende des Zitats. Das war Friedrich Nowotny mit viel politischer Erfahrung im Spiegel.
Und mit seiner Kritik ist er nicht alleine. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Rußwurm, wirft Scholz mit Blick auf die Konjunkturflaute vor, den Ernst der Lage offenbar zu unterschätzen. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte er, Zitat, es waren zwei verlorene Jahre, auch wenn manche Weichen schon in der Zeit davor falsch gestellt wurden. Zitat Ende. Und auch sein Kollege, DIHK-Präsident Peter Adrian, sagte der deutschen Presseagentur am Mittwoch, Zitat, der Vertrauensverlust der Politik bei den Unternehmen ist enorm. Zitat Ende. Wir hören einen Bericht der Welt dazu.
Solche Termine liegen dem Kanzler mit üppigen Staatsgeldern geförderte Vorzeigefabriken einweihen. Hier etwa ein Batteriewerk der Firma Northvolt im schleswig-holsteinischen Dithmarschen. Läuft doch mit der Wirtschaft, so die Botschaft. Doch jenseits solcher Wohlfühlprojekte leidet der Großteil deutscher Unternehmen unter den miesen Rahmenbedingungen. BDI-Präsident Siegfried Rußwurm tobt, bezeichnet die bisherige Regierungszeit der Ampelkoalition im SZ-Interview als zwei verlorene Jahre, wirft Scholz vor, die Analysen der Wirtschaft abzukanzeln und glaubt, dass man im Kanzleramt den Ernst der Lage offenbar unterschätzt. Der Verband der jungen Unternehmer sieht das ähnlich.
Da würde ich mir ein richtiges Machtwort vom Kanzler wünschen. Klartext, wo stehen wir, wo wollen wir hin und welche Maßnahmen ergreifen wir, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen?
Ein großes Konjunkturpaket sollte den Motor der deutschen Wirtschaft wieder zum Schnurren bringen. Doch das sogenannte Wachstumschancengesetz fiel am Ende deutlich mickriger aus als geplant. Von Wirtschaftswumms keine Spur. Weitere Bremsklötze, Fachkräftemangel, Energiepreise und Bürokratie. Vor allem aber der Dauerzoff zwischen dem grünen Wirtschaftsminister Habeck und FDP-Finanzminister Lindner.
Was läuft hier falsch? Na klar, Aufgabe der Opposition ist es, der Regierung tatsächlich das Leben schwer zu machen und sie zu kritisieren. Aber manchmal ist das nur Wortgeklingel. In Wahrheit läuft es ziemlich gut. Aber jetzt hat Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Union und früher selber einmal im Bundeskabinett, Antworten auf die Frage, was hier schiefläuft.
Wenn zwei sich streiten, die zwei Juniorpartner, dann muss derjenige, der den Chefhut aufhat, für Klarheit sorgen. Und das macht Bundeskanzler Scholz nicht. Er taucht ja sehr stark ab. Man nimmt ihn kaum wahr. Wenn ein Bundeskanzler die Wirtschaft, die heimische Wirtschaft für nicht wichtig erachtet, dann hat er das Land nicht verstanden und seinen Job ehrlich gesagt auch nicht.
Machtwörter, hartes Durchgreifen und mutige Statements, Fehlanzeige. Das meint auch Bela Ander, Kommunikationsberater und ehemaliger Regierungssprecher.
Olaf Scholz hat schon sehr früh erklärt, dass dies nicht seine Art des Regierens ist. Also ein Bastard wird man von ihm nicht hören. Nur mein Eindruck ist, die Menschen, auch die Wirtschaft erwarten dieses.
Und Bela Ander, den kennen viele von uns noch als den Kommunikationschef, den Regierungssprecher unter Gerhard Schröder. Bela Ander ist der Mann, der die Agenda 2010 damals kommuniziert hat. Der hat also auch miterlebt, was es bedeutet, in einem Land, das keine Reformen eigentlich haben wollte, solche Reformen anzukündigen, durchzusetzen und am Ende dann auch den Machtverlust mit ertragen zu müssen, den es für Gerhard Schröder mit sich gebracht hat, dieses ambitionierte Reformprogramm angeschoben haben. Und ganz klar, Friedrich Merz, der führt die Opposition an, Parteivorsitzender der CDU, und auch er findet sehr deutliche Worte für den deutschen Bundeskanzler. Und auch hier lohnt es sich genau hinzuhören. Natürlich, ein Oppositionsführer wie Friedrich Merz muss den Bundeskanzler kritisieren. Das gehört zu seiner Berufsbeschreibung einfach mal dazu. Aber er hat das Glück, dass er hier richtig punkten kann, weil die Regierung deutliche Schwächen zeigt.
Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören. Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Anders kann man es nicht sagen, nach dem, was wir heute Morgen hier von Ihnen gehört haben.
Aber auch hinter den Kulissen fällt das Urteil über den Kanzler nicht weniger drastisch aus. Ignorant und arrogant, so verhält sich Scholz gegenüber der Wirtschaft, heißt es.
Die drei Wirtschaftsverbände hatten auf einer Strategietagung, Offside würde man auf Neudeutsch sagen, erst den Bundeskanzler und dann Friedrich Merz eingeladen. Und der Bundeskanzler hat dort offenbar nicht den Ton getroffen, den sie sich erwünscht hatten. Mit einer dürren Pressemitteilung hatten die drei Wirtschaftsverbände den Besuch des Bundeskanzlers quittiert, um dann wenige Minuten später mit einer ausführlichen Pressemitteilung Friedrich Merz für seine dort geäußerten Meinungen zu loben. Und wie hat es der Bundeskanzler geschafft, die drei Wirtschaftsverbände gegen sich aufzubringen? Vor allem auch durch das ständige Wiederholen eines Satzes. Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns oder das Geschäft des Kaufmanns ist die Klage.
Ja, unglaublich, aber das hat Scholz tatsächlich geantwortet, als er im Interview mit der Wirtschaftswoche und dem Tagesspiegel auf der Konferenz Europe 2024 befragt wurde. Und das auch noch im Gespräch zu den Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer.
Mit viel Wohlwollen kann man hier vielleicht Ironie und Witzeleien von Scholz vermuten. Leider ist es aber weniger Hamburger Schnack und vielmehr eine echte Zumutung gegenüber Unternehmen, die wirklich vor großen wirtschaftlichen Problemen stehen. Ganz aktuell wird das Zerwürfnis zwischen Olaf Scholz und der Wirtschaft jetzt bei der Hannover Messe deutlich, und zwar auf offener Bühne.
Denn der Kanzler attackierte Rußwurm am Sonntagabend bei der Eröffnung der Messe direkt. Zitat: Der Weg hierher war in den vergangenen 2 Jahren für uns alle sicherlich anstrengend und fordernd. Aber wenn Sie mich fragen, lieber Herr Rußwurm, dann waren das 2 Turnaround-Jahre. So Olaf Scholz.
Rußwurm direkt angesprochen, war sichtlich irritiert, denn offenbar hatten die beiden zuvor einen Nicht-Angriffspakt miteinander vereinbart. Das berichten mehrere Medien, darunter das Handelsblatt.
Montagmorgen folgte dann der Kontor von Rußwurm. Er wurde deutlich und sagte, Zitat, die Industrie befindet sich in einem besorgniserregenden Abwärtstrend. Die Produktion sei weiter rückläufig, der Handel schwach, die Nachfrage schleppend. Und, Zitat, der Kanzler beschreibt Inputmaßnahmen. Das ist keine Schwarzmalerei, das ist das Vorzeigen der Fakten. Spannend vor dem Hintergrund von all dem, was wir hier gerade gehört und besprochen haben, ist der Kurs einiger deutscher Unternehmen. Der langwierige Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, also der GDL, führte zu wiederholten Streiks, die den Bahnverkehr stark beeinträchtigten und auch die Industrie durch den Ausfall von Güterzügen betrafen.
Und damit sind wir wieder beim Leistungsgedanken, nämlich bei diesem Streik ging es auch darum, wie viel wird eigentlich gearbeitet. Trotz mehrwöchiger Verhandlungen im Februar unter Beteiligung externer Vermittler wie dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Daniel Günther konnte kein Kompromiss erzielt werden. Stichwort Leistungsbereitschaft. Die GDL bestand weiterhin auf einer 35-Stunden-Woche, während die vorgeschlagene Lösung eine schrittweise Reduzierung auf 36 Stunden vorsah, also nur eine Stunde Unterschied. Nach erneuten Streiks verkündeten Bahn und GDL überraschend, dass sie neue Verhandlungen aufgenommen hatten und zuversichtlich waren, diesmal eine Einigung zu erzielen.
Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer haben nun tatsächlich eine Vereinbarung getroffen, die eine schrittweise Reduzierung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 vorsieht. Diese Vereinbarung beinhaltet einen vollständigen Lohnausgleich. Damit entspricht die Bahn der Hauptforderung der GDL im Rahmen des Tarifkonflikts.
Stichwort Leistungsbereitschaft. 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Dass man unter solchen Rahmenbedingungen nicht mehr zu den Top-Industrienationen der Welt gehören kann, das erklärt sich fast schon alleine. Wir hören einen Ausschnitt aus der Tagesschau und das Statement von Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.
Es ist uns am Ende ein intelligenter Kompromiss gelungen, der im Wesentlichen einige wichtige Kernelemente in sich hat. Ein großes Thema war die Frage der Arbeitszeitverkürzung. Die GDL hat gefordert, eine 35-Stunden-Woche für alle bereits ab dem nächsten Jahr. Wir haben uns nun auf einen Arbeitszeitkorridor verständigt, der am Ende im Jahr 2029 von 35 bis 40 Stunden geht. Und das Wesentliche dabei ist, unsere Mitarbeitenden können sich entscheiden, welche Wochenstundenzahl am besten zu ihnen passt und können dann in diesem Korridor von 35 bis 40 Stunden das aussuchen, was am besten zu ihrem Umfeld und zu ihrer Lebenssituation passt. Für uns ist das wichtig. Es gibt Flexibilität, hilft uns bei der Transformation und auch in dem schwierigen Arbeitsmarktumfeld hier mit zusätzlichen Kapazitäten auch planen zu können. Wir haben von Anfang an gesagt, ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne ein Wahlrecht, eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Optionenmodell auch gestaltet. Vielleicht einige Sätze, wie das konkret funktioniert. Wir werden zum 01.01.26 die Referenzarbeitszeit von 38 auf 37 Stunden absenken. Im Vorfeld werden alle Beschäftigten gefragt, ob sie diesen Schritt mitgehen wollen oder ob sie nicht bei 38 Stunden bleiben wollen oder sogar auf 39 oder 40 Stunden. Für jede Stunde, die zusätzlich geleistet wird, gibt es 2,7% mehr Lohn. Und dieser Korridor wird sukzessive Schritt für Schritt bis 2029 ausgeweitet, sodass wir in 2029 dann 35 bis 40 Stunden Arbeitszeitkorridor haben mit der persönlichen Entscheidungsfreiheit, was dann tatsächlich auch gewählt wird. Also innovativ, modern und am Ende des Tages, glaube ich, für alle eine gute Lösung.
Innovativ, modern und eine gute Lösung für alle. Das sind die Worte von Martin Seiler. Wie passt das nun mit dem zusammen, was wir zuvor gehört und besprochen haben? Wie wenig können wir arbeiten bei dieser schlechten Wirtschaftslage?
Noch einmal dazu CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Wir müssen einfach wissen, auch wenn es sich nicht gut anhört, aber anstrengungslosen Wohlstand gibt es nicht. Den gibt es nirgends auf der Welt. Was mich besonders stört und was mich total nachdenklich stimmt, um es mal gelinde zu formulieren, dass wir etwas erlebt haben bei der Bahn, was vielleicht spiegelbildlich für dieses Land steht. Nämlich, dass jeder nur an sich denkt, zu Lasten der Allgemeinheit. Früher haben sich auch bestimmte Personen, Gruppen angeschlossen, um Interessen durchzusetzen. Bei der Bahn sieht man, man hat das auf Kosten der Gesamtheit gemacht. Es ist denen egal und das finde ich nicht gut. Genauso kann man auch dem Bahnvorstand sagen, in diesen Zeiten sich einen Bonus zu gönnen von mehreren Millionen Euro, wo die Bahn nachweisbar ihren Aufgaben nicht nachkommt, zeigt, dass irgendetwas in dieser Gesellschaft nicht stimmt und daran sollten wir arbeiten.
Ein wichtiger Punkt, den Linnemann hier gerade anspricht. In der deutschen Wirtschaft geht ignorantes Verhalten Einzelner zunehmend auf Kosten der Gesamtheit. Individuelle Entscheidungen, die kurzfristige Gewinne oder Vorteile versprechen, die können langfristig schwerwiegende Folgen für die gesamte Wirtschaft haben.
Egoistische Handlungen, wie wir es in diesem Beispiel erlebt haben, können letztendlich das gesamte Wirtschaftswachstum und die Stabilität beeinflussen. Daher ist es sehr bedeutsam, dass Unternehmen und Einzelpersonen Verantwortung übernehmen und langfristige, nachhaltige Strategien verfolgen, die das Gemeinwohl im Blick behalten. Nur so kann eine stabile und florierende Wirtschaft für alle Beteiligten gewährleistet werden.
Wie lange also können und müssen wir arbeiten? 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das ginge ja vielleicht, wenn die Gesellschaft insgesamt wachsen würde. Aber wir haben es ja auch noch mit dem demografischen Wandel zu tun. Wir wollen nicht nur weniger arbeiten, sondern wir werden auch noch immer weniger.
Ja, der demografische Wandel stellt den deutschen Arbeitsmarkt vor erhebliche Herausforderungen. Die Veränderung hin zu einer älteren und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung wird durch das Ausscheiden der Babyboomer-Generation beschleunigt.
Bis zum Ende dieses Jahrzehnts könnte das Potenzial an erwerbstätigen Personen um bis zu 3 Millionen Menschen abnehmen, was einem Verlust von 4,5 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr entspricht. Diese Entwicklung wirft die Frage zur Finanzierung der Sozialsysteme auf. Es ist eigentlich schon mehr als eine Frage. Die Antwort steckt schon mit drin. Das kann nicht funktionieren. Und wie wir eigentlich in der Lage sein wollen, unsere Schulden, die wir aufgehäuft haben, abzubezahlen, wenn so viel weniger Menschen arbeiten. Es ist absehbar, dass das Arbeitsangebot abnehmen wird und damit das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft nachhaltig eingeschränkt werden könnte.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme also aus dieser Folge mit. Deutschland, einst Motor der europäischen Wirtschaft, sieht sich nun mit einer abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit und einer in Frage gestellten Position als wirtschaftlicher Vorreiter konfrontiert. Prominente Vertreter aus der Wirtschaft wie Joachim Wenning oder Martin Brudermüller fordern umfassende wirtschaftliche Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Es gibt außerdem zunehmende Kritik an der Bundesregierung, insbesondere von Wirtschaftsverbänden wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, die den Ernst der wirtschaftlichen Lage gelinde gesagt unterschätzt sehen.
Und ich nehme mit, der Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer, GDL, der hat zum wiederholten Male demonstriert, dass wir vielleicht tatsächlich auf dem Holzweg sind, auf der Schiene in die falsche Richtung. Vielleicht sollten wir nicht weniger arbeiten, vielleicht sollten wir mehr arbeiten, vielleicht sollten wir nicht weniger leisten, vielleicht sollten wir mehr leisten, vielleicht sollten wir diese Leistung auch nicht als Zumutung empfinden, sondern als Chance, wohlhabender zu werden und mehr von dem tun zu können, was wir wirklich gerne tun. Der demografische Wandel, der stellt unsere gegenwärtige Definition von Leistung nochmal auf die absolute Härteprobe. Schon in wenigen Jahren auf 3 Millionen Arbeitskräfte verzichten zu müssen, das wird nur gehen, wenn wir alle mehr leisten statt weniger. Die Leistungsdebatte ist im vollen Gange und wir sollten sie alle aktiv mitführen. Und das war's auch schon mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Und wir hören uns wie immer nächste Woche, dienstags, wann, Christoph?
Um 5.55 Uhr.
Danke, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.